diesem Wunder glauben wir, Herr, dass wir für immer das singen können, dass es die tiefe Überzeugung unserer Herzen ist. Du bist der Retter. Du bist der Retter auch jetzt. Du bist der Retter auch heute. Ich bete so sehr, Herr, dass Menschen heute ihre Herzen öffnen. Wir können das nicht machen. Wir können das nicht produzieren. Keiner kann es anstelle eines anderen. Aber du, Geist Gottes, bist hier, um die Herzen zu öffnen, zu klopfen. Heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Das hast du uns gesagt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, flüstere es in jeden Einzelnen von uns. Segne, Herr, dein Wort und diese Wahrheit. Und lass sie eine Erkenntnis und Offenbarung werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke an die Band. Wir können Platz nehmen. Ja, und ein bisschen mehr Licht im Raum. Das würde ich. Dankeschön. Sie suchten einen Toten und fanden den Lebendigen. Also wer ein bisschen im Neuen Testament die alle Passagen liest, zu diesem Auferstehungswunder, dieses Auferstehungsmoment, dieses Ereignis, dieser frühe Morgen, dann wird man das feststellen. Sie suchten einen Toten und fanden den Lebendigen. Und wie wir schon im Vorfeld auch von diesem Gottesdienst, in dem wir unsere Gebete gesungen haben, unser Herz geöffnet haben, mit Gefühl, mit Leidenschaft, mit Überzeugung, mit Proklamation. Wir unterschreiben ja den Glaubensbekenntnis, den christlichen Glaubensbekenntnis mit unseren Herzen. Nicht mit irgendeinem Stift, sondern mit unserem Herzen. Das versiegeln wir. Und wir proklamieren, dass er auferstanden ist. Jesus ist auferstanden. Ich möchte von alle Evangelien berichten darüber. Ich möchte in Matthäus, beim ersten Evangelium, kurz diese 6 Verse lesen. Matthäus 28, 1-6. Es folgt jetzt die Osterpredigt. Und wir haben heute 2 Schwerpunkte. Wir haben einfach, es ist uns eine Ehre, die Osterbotschaft zu verkündigen. Und dann ist es uns eine Ehre, Menschen, die diese Botschaft glauben, dass wir sie heute taufen im Bekenntnis des Glaubens des Gekreuzigten und des Auferstandenen. Und mehr werden wir dann von einigen von euch hören. Ich weiß, aus Zeitgründen können nicht alle, aber einige von euch, ihr Lieben, habt gesagt, komm, lass mich noch etwas sagen, bevor ich hier in diesem Wasser hineingetaucht werde. Matthäus 28, Verse 1-6. Als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria frühmorgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, wie heute. Der erste Tag der neuen Woche und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Das haben wir gesungen am Anfang. Plötzlich fing an die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Echt witzig. Sich einfach darauf gesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schrecken zu Boden und blieben wie tot liegen. Und der Engel wandte sich an die Frauen. Und jetzt kommt es. Fürchtet euch nicht. Das Thema der Predigt ist, ihr sucht einen Toten und ihr findet den Lebendigen. Denn der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist aber nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Und das ist der Ruf des heutigen Tages. Die gesamte Christenheit natürlich zeitversetzt in Australien. Ich glaube, die haben es jetzt schon hinter sich, wo sie einfach proklamieren, der Herr ist auferstanden. Und alle antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Ein Ruf der Hoffnung, ein Ruf der Gewissheit des ewigen Lebens. Auch die Zeugen, die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu, haben so eine Art Überraschungseier gefunden. Und es waren 3 Arten von Überraschungen. Ich weiß nicht, ob die Kids heute das hinter sich haben, aber was waren denn diese 3 Überraschungen? Erstens, die Frauen fanden, dass der Stein weggerollt ist. Also, Vielleicht der ein oder andere sagt, ja, was ist daran besonders? Komm mit mir nach Israel und ich zeig dir am Gartengrab, was für Riesensteine das waren, die gewälzt waren. Also ein Mensch konnte das alleine nicht tun. Der Stein ist weg. Zweite Überraschung, das Grab ist leer. Dritte Überraschung, Jesus lebt, denn er hat sich auch ihnen dann gezeigt. Und die drei Punkte möchte ich, bevor wir zur Taufe kommen, drei Punkte möchte ich hier unterstreichen zu dieser heutigen Predigt. Was bewirkt der Auferstehungsglaube? Wie in der Einleitung habe ich es schon erwähnt. Erstens, wie soll ich sagen, nicht erstens, das ist noch nicht die Aufzählung. Aber ich möchte hier unterstreichen, dass wir heute hier Grund haben zu hoffen und Grund haben, diese Auferstehungskraft und diese Auferstehungsglaube zu aktivieren. Wir erkennen, der allererste Punkt, das erste, wenn ein Mensch glaubt, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet gleich, er lebt, das ist eine aufleuchtende Freude des Herzens. Wir können es bei den Berichten sehen, die Frauen voller Freude, die Emmaus-Jünger voller Freude, die 11 Jünger, wo Jesus sich ihnen gezeigt hat, voller Freude. Alle waren mit Freude erfüllt. Wie zeigt sich, wenn ein Mensch Jesus den Auferstandenen begegnet ist? Ihr braucht nur in den Augen zu schauen. Es zeigt sich in den Aufleuchten des Herzens und dann auch der Gesichter. Ich weiß, dass wir nicht immer Grund haben zur Freude. Ich weiß das, ich kenne das. Natürlich, jeder von uns weiß auch die Momente der Traurigkeit, der Verluste, der Trauer. Aber wer den Auferstandenen Jesus begegnet, obwohl sein Gesicht vielleicht für diesen Moment des Lebens traurig ist, in sich trägt er eine Freude. Es ist übernatürlich. Man kann es nicht beschreiben. Es ist aber eine innere Freude, ein Aufleuchten. In der Hoffnungslosigkeit leuchtet etwas von dir, aus deinem Herzen zur Hoffnung. Du weißt, für alle Umstände des Lebens, du weißt es einfach, hat Jesus das letzte Wort. Es ist ein Wissen. Deswegen habe ich gesagt, gerade im Gebet, ich kann es nicht für dich erleben. Und du kannst es nicht für jemand anderen erleben. Das ist ein Erlebnis, den du selbst erleben kannst. Es zeigt sich im Aufleuchten dieser Freude in mir. Und sie haben ihn erlebt als jemand, der zu ihnen kommt, der sie verändert und der sie sendet. Und genau das ist eine Hauptwirkung der Auferstehungskraft. Jesus Christus lebt. Und weil er lebt, ist er da. Und weil er da ist, ist seine Hilfe da. Seine Hand ist da. Sein Trost ist da. Seine Präsenz ist da. Und wer Jesus begegnet, das Leben fängt an, sich zu verändern. Die Bibel spricht von neuen Menschen. Und das ist ein Wunder, was geschieht. Du kannst dein Leben wieder beginnen. Du sagst aber, wie kann ich den ganzen Schrott meiner Vergangenheit, wie kann ich den beseitigen? Den kann man beseitigen mit einem Neuanfang. Und Jesus schenkt diese Veränderung und diesen Neuanfang. Und er sendet, wenn ein Mensch Jesus begegnet, wenn dieses Wunder geschieht, diese Offenbarung geschieht, und man merkt es, man spürt es, dann hat man eine Sendung. Man kann es nicht für sich behalten. Was ist die Sendung? Erzähl es anderen. Seid Menschenfischer. Predigt mein Evangelium. Das ist eine Form der Predigt. Aber mein Leben soll eine Predigt sein. Mein Verhalten, mein ganzes Wesen. Und deswegen werden wir gesendet. Und was ist denn diese Botschaft? Vergebung und Erneuerung. Das ist, was man empfängt. Vergebung selbst, wir sind mit Gott wieder versöhnt, und Vergebung untereinander. Erneuerung, was nützt mir, wenn ich jemanden vergebe oder wenn jemand mir vergibt, aber ich bleibe immer noch der Gleiche, derselbe. Keine Medizin dieser Welt, kein Psychiater dieser Welt kann meinen Charakter verändern. Nichts, aber Gott, der mein Leben erfunden hat, wenn ich ihm mein Leben zurückgebe, er kann mein Leben verändern. In ihm ist diese Kraft und diese Fähigkeit. Friede mit Gott und mit Menschen. Fangen wir mit Menschen an. Wie schön ist es, wenn du in Frieden leben kannst mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinen Mitmenschen. Wirklich Frieden. Ja, nicht so verräterischer Frieden, sondern echter Frieden. Aber auch Frieden mit Gott. Das hat etwas mit unserem Gewissen zu tun. Ein reines Gewissen vor Gott zu haben. Geliebt zu sein und sich zu freuen, dass Gott mich liebt. Und weil Gott mich liebt, liebe ich. Weil Gott mir vergibt, kann ich vergeben. Das beten wir im Vater Unser, wer das betet. Vergib mir meine Schuld, wie ich auch vergeben meinen Schuldigern. Das ist die Gewissheit. Und am Ende, auch wenn wir sterben, werden wir dennoch leben. Das ist Grund zur Freude. Wenn unsere Stunde schlägt, bei einigen leider auch früher als gedacht. Wie schrecklich kann es für einen Menschen sein, wenn die Stunde vorher kommt als gedacht. Und man hat keine Hoffnung, man hat Angst vor diesem Moment des Sterbens. Was wird danach, was geschieht mit mir? Und Jesus sagt, das möchte ich hier lesen in diesem zweiten Punkt, also die aufleuchtende Freude des Herzens und zweitens die Gewissheit des Lebens nach dem Tod. Und das will ich lesen mit Johannes 11, 25. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Er ist der Erste, der auferstanden ist von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Der Tod im Angesicht Jesu Christi ist lächerlich geworden. Wir Menschen können das nicht verstehen. Denn das ist noch der letzte Feind, das Sterben. Aber Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Kann jemand Amen dazu sagen? Das sind diejenigen, die das glauben. Und wer nicht dazu Amen sagen kann, wünsche ich mir so sehr, dass dieses Wunder heute passiert in dir. Christen dürfen sich freuen, wenn am Ende ihres Lebens nicht der Tod steht, sondern das ewige Leben, das Jesus Christus verheißen hat. Und deswegen ist Ostern auch das Fest aller Menschen, die diese Hoffnung haben auf das ewige Leben hin. Ewig bedeutet nicht nur Endlosigkeit, sondern es ist die Art von Leben der kommenden Welt. Dazu gehört Unverweslichkeit, Unsterblichkeit, göttliche Herrlichkeit, göttliche ewige Freude und ein seliges Dasein. Wow! Und deswegen sagt die Bibel, das Sterben des Gerechten ist eine Seligkeit. Obwohl der Tod der letzte Feind ist. Warum? Weil der ist uns unbekannt. Wir wissen nicht. Mediziner können es noch bis zu einem gewissen Punkt noch beschreiben. Ist Bewusstsein dein? Ist kein Bewusstsein? Schläft man ein? Wie ist das, wenn die Atmung aufhört? Wenn das Herz aufhört zu schlagen? Und diese Ungewissheit kann Menschen in eine Angst bringen kann. Aber ich finde schlimmer nicht diesen Moment, sondern was ist danach? Was ist mit mir? Und deswegen der Tod des Gerechten, nicht des gerechten Menschen aus Selbstgerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die Jesus für ihn errungen hat. Wir sind gerecht durch Jesus Christus. Der Glaube an ihn, er ist für uns gestorben, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Seine Gerechtigkeit wird unsere Gerechtigkeit. Und die Menschen, die sich heute hier taufen lassen, niemand an eurer Stelle hat diese Entscheidung getroffen. I have decided. Ich bin entschieden. Ihr seid entschieden. Jesus, ich nehme dein stellvertretenden Opfertod, nehme ich an. Und du bist für mich auferstanden, dass ich auferstehe geistlich, ein neues Leben empfange. Und das ist genau das, was wir glauben und was wir erwarten. Ihr Lieben, das Sterben der Gläubigen ist wie die Geburt eines Babys. Es hat was mit Strapazen zu tun, mit Enge zu tun, mit Schmerz zu tun. Aber dann ist das Kind da. Und so ist das Sterben der Gläubigen. Die Menschen, die Hoffnung haben, es ist schmerzhaft, es ist eng, ungewiss, aber man kommt durch in ein neues Leben. Man kommt durch und man sieht Jesus. Man ist bei ihm. ein ganzes Leben lang. Und das kann man nur durch Offenbarung, kann man das sehen. Kannst du sehen, was ich sehe? Und zum Schluss, das ist der dritte Punkt, das ist jetzt die Überleitung jetzt zur Taufe. Der dritte Gedanke ist die Auswirkung der Auferstehung Jesu hat nicht nur eine Freude in sich, hat nicht nur die Hoffnung, dass mein Leben sich verändern kann, dass ich an Gott glaube bis zum ewigen Leben, sondern auch eine Sendung. Und ihr Lieben, da seid ihr. Jetzt kommen wir zu euch. Jetzt komme ich zu euch. Eine Sendung. Punktlandung. Eine Sendung. Ein Auftrag. Was macht ihr denn hier heute? Könnt ihr das nicht euer Badezimmer in der Badewanne machen, was ihr machen wollt? Was ist das? Was ist? Warum dieses ganze Tralala hier? Warum? Weil das etwas ist, was die Öffentlichkeit mitkriegen muss. Jesus hat keinen Privattod. Der ist nicht privat gestorben, irgendwo in einer Ecke. Vor der Öffentlichkeit von Jerusalem, vor allen Menschen, nackt am Kreuz hing er. Und er hat es für mich und für dich getan. Damit wir wirklich frei werden. Und ihr seid Menschen, die das erfahren haben. Und ihr seid nur das Sprungbrett zu irgendjemandem hier, der das nicht glaubt, der das nicht glauben kann. Der ist zwar hier, er freut sich, dass du diesen Tag ihn, vielleicht ist er eingeladen, die Person, weiß ich nicht. Aber es ist ein Auftrag. Wir lesen in Matthäus 28, kurz vor der Himmelfahrt. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen. Heute sind es 11, die den Ruf gehört haben. Aber es sind viel mehr Menschen. Ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja. Und ihr habt auf eurem T-Shirt, I have decided. Ihr seid entschieden. Zu was? Der echte Satz, der das bekennt, den Glauben bekennt, und das ist, was ihr tut, ist in Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, mit deinem Mund, nicht mit dem Mund des Paten oder mit dem Mund der Eltern, sondern mit deinem Mund, ich bin entschieden, nicht meine Eltern, ich bin entschieden, nicht mein Pate, ich bin entschieden. Aua! Jesus ist der Herr. Wenn du das bekennst, und das wollt ihr doch bekennen heute, ist Jesus euer Herr? Habt ihr es alle gehört? Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, ja logisch, wenn er nicht auferstanden ist, dann gehen wir lieber zum Vogelbräu jetzt. Da können wir es heil lassen hier. Aber Jesus ist auferstanden und er lebt. Und er ist hier. Hast du Gänsehaut? Das ist gut so. Ja? Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und das ist eure Entscheidung. Ich habe mich entschieden. Auch 1987 wurde ich getauft. Oh mein Gott. Während ich da runtergetaucht wurde, ins heilige Wasser der Taufe, habe ich meinen Mund offen gehalten. Da wurde ich äußerlich und innerlich geheiligt. Nein, es ist nicht das Wasser, ihr Lieben, das ist Karlsruher Wasser. Im Moment noch sauber, der Letzte, der getauft wird, Gott sei mit dir. Aber das ist nur ein Symbol von etwas, was wir bekennen. Die Taufe ist das Untertauchen. Und da heißt es, mit Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Und da, wir werden euch begraben, das ist das Symbol. Das ist das Symbol, das ist kein heiliges Wasser. Und dann werden wir euch vom Wasser rausholen. Mal schauen. Als Zeichen des neuen Lebens, der geistlichen Auferstehung, indem wir ein neues Leben empfangen, und der echten Auferstehung, wenn der Tag kommt, wo wir alle auferstehen werden.
Halleluja.
Wollt ihr das? Seid ihr euch sicher? Die sichtbare Welt ist hier und wir haben auch eine Kamera. Das heißt, 7 Milliarden Menschen könnten theoretisch jetzt zuschauen. Ihr seid jetzt gerade in der Öffentlichkeit. Und das ist ein Applaus wert, diesem Bekenntnis zu tun. Vor allen Menschen.